Willkommen beim Wisdom for Society Podcast. Wir sind Stefan und Holger und sprechen hier über tibetischen Buddhismus, Meditation und die Herausforderung auf dem spirituellen Pfad. Um welches Thema geht's denn heute, Stefan?
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Das Thema dieser Folge ist eigentlich allen spirituellen Traditionen gemein. Es ist zeitlos, gibt Kraft, macht gesund und munter und verdient daher eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit, wie wir finden, nämlich das Gebet.
Lass uns beten, dass alles gut geht. Okay, Spaß beiseite. Bei Wikipedia ist zu lesen, das Gebet von Althochdeutsch Gibet, abgeleitet nicht von beten, sondern bitten, bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an transzendente Wesen.
Ja, wir sind es ja gewohnt, dass sich ein Gebet meistens an Gott richtet, aber den gibt es in dieser Form im Buddhismus gar nicht. Aber eine Zuwendung an transzendente Wesen, sowas gibt es schon.
Naja, für mich ist das Gebet an Gott nicht fremd. Ich bin wie die meisten westlichen Praktizierenden oder Gläubigen nicht in Tibet oder Indien geboren, bin katholisch aufgewachsen und ich liebe heute noch den Geruch von Weihrauch. Und außerdem bin ich, wie wahrscheinlich die meisten aus unserer Kultur, im Geiste der Aufklärung aufgewachsen, sozialisiert worden. Ja, und da sind ja die Götter bekanntlich die Logik und die Vernunft. Und für mich persönlich war zu beten auch immer eine Möglichkeit, über meine eigenen kleinen Kreise hinauszugehen und in etwas zu vertrauen, das größer und klüger ist als Holgers Welt. Etwas mehr Perspektiven aufzeigen kann. Und es ist für mich auch eine Brücke zur Magie und Poesie unserer Welt. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es jetzt nicht ganz so poetisch. Ich habe mich das erste Mal bewusst mit so etwas wie Beten befasst mit Mitte 20. Da habe ich ein Buch gelesen, Bestellungen beim Universum von Bärbel Mohr. Und darin heißt es, dass man alles, was man möchte, sich quasi beim Universum bestellen kann.
Ah, das Buch kenne ich. Eine Freundin von mir hatte das mal und die hat auf diese Art immer ihren Parkplatz bestellt. Und das hat zu 90% tatsächlich funktioniert.
Aha. Und die anderen 10% musste sie wieder nach Hause fahren dann, oder?
90% ist ein ziemlicher Treffer, muss ich sagen.
Ja, da ist auch schon was dran. Ich finde auch, dass beim Universum einen Parkplatz zu bestellen, das ist irgendwie schon was anderes als zu bitten. Also wie es jetzt bei Wikipedia stand mit dem Bitten. Das klingt so ein bisschen mehr so, als wären wir von der Gunst eines Dritten abhängig, der uns dann wohlgesonnen sein muss und uns unseren Wunsch gewährt. Beim Universum bestellen, das hört sich dagegen mehr so an, als hätten wir die Kontrolle über das Geschehen, sozusagen die Zügel in der Hand. Sage ich jetzt mal so, es hört sich so ein bisschen so an, ja. Schauen wir mal.
Naja, ich meine, abhängig sind wir ja letztlich immer. Aber das ist vielleicht noch mal ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja.
Aber zurück zu deinem Universum. Wie waren denn nun die Erfahrungen mit dem Lieferservice des Universums?
Okay, Folgendes habe ich erlebt. Ich hatte also dieses Buch gelesen und kurz danach wollte ich mit meiner damaligen Freundin eine Flugreise machen. Aber wir hatten beide nur wenig Geld. Und da dachte ich mir, das mit dem Bestellen, das probiere ich jetzt aus. Ich habe also die Flüge gebucht und beim Universum bestellt, dass das Geld für den Flug von irgendwoher wieder auf mein Konto zurückkommen soll.
Ah, jetzt bin ich neugierig. Hat's denn geklappt?
Ja, leider.
Wieso leider?
Ja, meine Freundin hat ein paar Tage, bevor wir fliegen wollten, mit mir Schluss gemacht. Ich musste den Flug canceln und bekam das Geld, wie bestellt, wieder auf mein Konto zurück. Also so viel Kontrolle über das Geschehen hatte ich dann letztlich doch nicht. Und meine Moral von der Geschichte war damals, dass ich mir gut überlegen sollte, wofür ich künftig bete, denn es könnte tatsächlich eintreten.
Ja, das solltest du tatsächlich tun. Ich meine, im Buddhismus legen wir deshalb auch so viel Wert auf die richtige Motivation. Wir versuchen unsere Motivation und die Dinge, die wir tun oder uns wünschen, gut zu prüfen. Wenn wir das tibetische Wort für Motivation, Kunlong, anschauen, dann heißt das übersetzt, das, was alles entstehen lässt. Aus unserer Motivation geht quasi alles hervor. Daher ist es so wichtig, dass wir uns, bevor wir beten, ausrichten oder auch handeln, unsere Motivation prüfen und uns auf das Wohl aller ausrichten, im Idealfall.
Ja, und auch wenn wir uns auf den spirituellen Pfad begeben, ist unsere Motivation wirklich entscheidend. Denn ohne eine gute Motivation kann am Ende gar nichts Gutes dabei herauskommen. Hm. Wie es auch in den Lehren heißt, alles hängt von deiner Intention, deiner Motivation ab. Ist die Intention gut, sind die Stufen und Pfade gut. Ist die Intention schlecht, sind die Stufen und Pfade ebenso schlecht. Ja, und jetzt möchten wir euch drei Arten von Gebeten vorstellen. Im Tibetischen gibt es nämlich drei unterschiedliche Begriffe, die allesamt als Gebet übersetzt werden können, die aber dann doch verschiedene Dinge meinen. Das erste wäre das Wunschgebet, das Mönlam auf Tibetisch. Und das ist ganz allgemein einfach nur eben ein Wunsch. Zum Beispiel, möge eine mir nahestehende Person wieder gesund werden, mögen die Regierungen in der Welt die richtigen Entscheidungen treffen, mögen alle Initiativen zum Schutz der Umwelt und dem Klimaschutz immer erfolgreicher werden. Also einfach ein Wunschgebet so in dieser Art.
Und wie ist es mit, möge die Union Meister werden?
Ja, falls sich das näher zur Erleuchtung bringt, auf jeden Fall.
Dann vielleicht doch die Eintracht. Ich bin ja Frankfurter.
Ja, man kann natürlich auch für Wunder beten, ja.
No comment.
Ja, oder wenn ich jetzt merke, auf meinem Pfad, ich komme irgendwie nicht weiter, dann kann ich auch beten, sowas wie, möge sich mein Herz der Bedeutung der Lehren vollständig öffnen. Und natürlich sind auch in unseren Praxistexten bereits viele Wunschgebete enthalten, die manchmal fast poetisch sind und die wir immer wieder rezitieren.
Ja, das Wunschgebet, das am häufigsten rezitiert wird und einigen vielleicht auch schon vertraut ist oder schon mal gehört wurde, ist sicherlich das Motivationsgebet. Und damit beginnen wir jede Praxis und damit setzen wir die Eckpfeiler für unsere Gebete, aber natürlich auch für das, was daraus an Handlungen entsteht. Und das geht folgendermaßen. Mögen alle Wesen Glück erfahren und die Ursachen von Glück. Mögen sie frei sein von Leid sowie den Ursachen von Leid. Mögen alle niemals getrennt sein von der großen Glückseligkeit, die frei ist von Leid. Und mögen alle im großen Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung.
Ja, und das war jetzt eher ein kürzeres Mönlam. Es gibt aber auch Mönlams, die sind länger, die sind eigentlich wie eine Praxis an sich, wie zum Beispiel das Mame-Mönlam, das Lichtdarbringungsgebet, für die, die das kennen. Und manchmal werden unter Mönlam auch ganze Gebetsveranstaltungen verstanden, die sich dann über Tage und über Wochen ausdehnen können. Wir waren zum Beispiel in Bodh Gaya, das ist der Ort in Indien, an dem der Buddha Erleuchtung unter einem Bodhi-Baum erlangt hat. Und es gibt dort auch immer noch einen Ableger von diesem Baum. Und natürlich steht jetzt da auch ein großer Tempel, vor dem wird immer viel praktiziert. Und da finden immer wieder Tage und wochenlange Mönlams statt. Und wenn ich mich da so zurückerinnere, diese ganze Atmosphäre da rund um dem Tempel in allen Richtungen, überall sitzen Mönche aus Thailand, Indien. Und dann auch so Leute wie wir mittendrin, ein bisschen komischer Anblick vielleicht, ja, aber das war einfach unglaublich kraftvoll. Und an so einem Ort Gebete zu sprechen, die haben dann tatsächlich einfach noch eine ganz andere Kraft und auch für einen selbst, was man da spürt, da ist mehr dahinter, ja.
Ja, also das war wunderbar, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Großartig.
Man muss nicht in Bodh Gaya sein, weil eigentlich brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen eine gute Motivation. Und wir brauchen einfach Vertrauen in die Kraft des Gebetes. Und hier heißt es auch in den Lehren wieder sehr schön, alles ist durch Umstände bedingt und hängt ausschließlich von unseren Wünschen und Bestreben ab. Welche Art von Wunschgebeten wir auch sprechen, wir ernten die entsprechenden Ergebnisse.
Ja, und das Dharma kann uns helfen, unseren Wunsch mit dem Wunsch der Buddhas zu verbinden, mit den großen Meistern der Vergangenheit. So dass das Gebet im Geiste, im Spirit der Lehren ist und auf das Wohl der Wesen ausgerichtet ist. Naja, und wenn mal nicht rauskommt, was wir uns gewünscht haben oder beten haben, dann kann man unter Umständen auch darauf vertrauen, dass da was Besseres kommt oder die Buddhas einen anderen Plan hatten Wer weiß.
Ja, das war das Mönlam. Und die zweite Art von Gebet ist das Soldeb. Und hier bitten wir die Buddhas und Bodhisattvas, also die erleuchteten Wesen, um ihre Inspiration, um ihren Segen.
Sag doch vielleicht noch was zum Begriff des Segens in unserem Kontext.
Ja, gerne. Segen auf tibetisch Jinlab wurde von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, folgendermaßen definiert: in großartiges Potenzial verwandeln. Das heißt, der Segen der Buddhas unterstützt uns dabei, uns in unser großartiges Potenzial zu verwandeln. Denn wir alle haben das Potenzial, zukünftige Buddhas zu sein. Wir alle haben das, was Buddha-Natur genannt wird.
Wow, ja, das ist wirklich großartig und ich würde auch sagen, zutiefst demokratisch. Ja, wir alle haben dieses Potenzial und zwar alle im selben Maße. Es ist nur momentan etwas verdunkelt.
Doch die gute Nachricht dabei ist, das steht auch in den Lehren so, dass unsere Buddha-Natur, auch wenn sie verdunkelt ist, dennoch immer intakt ist. Das heißt, wenn wir uns beständig bemühen, also es braucht schon ein bisschen Mühe, ja, ein bisschen Aufwand, aber wenn wir uns bemühen, dann können wir diese Verdunklungen auflösen. Und bei diesem Herkules-Job können wir mit einem Soldeb die Buddhas um ihre Unterstützung bitten, um ihren Segen, sodass sich unser Geist vielleicht ein bisschen mehr in Richtung unseres großartigen Potenzials verwandelt.
Herkules Job gefällt mir übrigens, da gibt es eine Verbindung zu den Griechen, großartig.
Ja, und wir müssen den Buddhas dazu auch keine großen Opfergaben darbringen. Wir können natürlich den Buddhas etwas darbringen und das ist für uns sehr verdienstvoll. Doch der Segen der Buddhas ist davon unabhängig. Es heißt hierzu, dass die Aktivität der Buddhas spontan und mühelos ist. Spontan heißt, dass die Buddhas uns vorher nicht erst durchchecken, ob wir sündenfrei sind oder so, oder ob wir in einem Tempel ein Tier geopfert haben, was es ja natürlich im Buddhismus gar nicht gibt, sondern sie gewähren ihren Segen direkt, unmittelbar, aus ihrem großen Mitgefühl heraus. Ihr Mitgefühl ist so groß, dass sie gar nicht anders können, als uns spontan und mühelos zu helfen.
Ja, an der Stelle vielleicht ein Bild oder eine Geschichte, die das verdeutlicht. Wenn ich in einer Vollmondnacht bei klarem Himmel mit einer Schale Wasser in der Hand ins Freie gehe, dann spiegelt sich der Mond auf der Wasseroberfläche. Wenn dann, sagen wir mal, 1 Million Menschen das machen, spiegelt sich der Mond 1 Million Mal. Und nach 1 Million Mal ist die Spiegelung des Mondes nicht weniger klar. Sie ist so klar wie am Anfang. Und der Mond fängt auch nicht an zu schwitzen und er sagt auch nicht, für dich scheine ich, für dich scheine ich nicht. Nee, so ist das nicht. Er scheint für alle gleich.
Und so ist es mit der Aktivität der Buddhas. Es geht nicht darum, ob jemand Drittes, also die Buddhas, uns wohlgesonnen sind. Das ist gar keine Frage, denn sie haben dieses unermessliche Mitgefühl. Es ist vielmehr an uns, ein empfängliches Gefäß für den Segen der Buddhas zu sein.
Ja, und auch an der Stelle wieder ein Hinweis, dass das so in den Lehren beschrieben ist, weil das letztlich die Quelle ist, auf die wir vertrauen, die wir immer wieder zitieren. Und da heißt es, für das Mitgefühl des Buddha gibt es kein Nah und Fern. Er ist auch für uns Heutige da. Und an anderer Stelle heißt es, sobald du an den Buddha denkst, ist er da. Direkt vor dir und schenkt dir immerwährend seinen Segen und Freiheit von allem Übel.
Und wenn unser Geist durch dieses Gebet, das Soldeb, rein oder offen genug ist, dann schaffen wir dadurch die Umstände, dass etwas passieren kann, dass unser Geist sich verwandelt in Richtung unseres großartigen Potenzials. Das ist Soldeb. Ich bin mir sicher, dass viele, die dies jetzt hören, so eine Art von Segen ebenfalls erfahren haben. Vielleicht habt ihr andere Worte dafür oder ordnet die Erfahrung in einen anderen Kontext ein. Aber es ist sehr wertvoll, sich diese Art von Erfahrungen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und ins Vertrauen zu gehen.
Damit hätten wir das ganz gut abgeschlossen, das Thema Soldeb. Und als drittes schließlich ist da noch das Widmungsgebet, Nova auf Tibetisch. Wir nennen es meistens nur Widmung, aber das ist auch ein Gebet. Und ähnlich wie beim Motivationsgebet richten wir uns hier wieder auf das Wohl aller Wesen aus. Und das Widmungsgebet wird immer am Ende einer Meditationspraxis oder auch nachdem wir eine verdienstvolle Handlung ausgeführt haben, rezitiert. Damit widmen wir das Verdienst, also die positive Energie, die aus dieser Handlung hervorgegangen ist, dem Wohle aller Wesen. Wir behalten es also nicht für uns, sondern geben es großzügig weiter.
Und das Widmungsgebet in unserer Tradition lautet folgendermaßen: Mögen durch dieses Verdienst alle Wesen den allwissenden Zustand der Erleuchtung erlangen und Feinde wie Fehler und Verblendungen überwinden. Mögen sie alle aus diesem Ozean von Samsara befreit werden, aus seinen tosenden Wellen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod.
Und dann kann ich vielleicht noch ergänzen, es heißt auch, dass wir widmen, um die Praxis zu versiegeln und sicherzustellen, dass nichts von ihrer reinen Kraft versickern kann oder verloren geht. So stellen wir sicher, dass der Verdienst unserer Praxis niemals verschwendet wird, sondern im Gegenteil immer größer wird.
Ja, das waren jetzt drei Arten von Gebet, die wir euch vorstellen wollten. Die Grenzen zwischen Gebet und Praxistext sind natürlich oft fließend. Und es gibt noch etliche andere Arten von Gebeten, wie zum Beispiel Langlebensgebete, die vielleicht auch in einer eigenen Kategorie gefasst werden könnten. Wir haben uns hier an einer Einteilung von Ringo Tulku Rinpoche orientiert. Und damit wären wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und möge es von Nutzen sein.
Bis bald.
Tschüss.